Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Yep, ist anwesend. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Film- und Serienirrsinn. Und vielleicht sollten wir der ungeschminkten, in diesem Fall leider sehr hässlichen Wahrheit gleich im ersten Satz ins Gesicht gucken. Es ist, vorsichtig und so PC wie möglich ausgedrückt, kinotechnisch eine relativ schlimme Kackwoche. Ein Desaster knüpfte sich im Zulauf auf den kommenden Donnerstag ans nächste. Das, liebe Freunde, ist aber noch lange kein Grund, das Zuhören an dieser Stelle abzubrechen oder gar umzuschalten. Ich nehme euch nämlich einfach mit und weihe euch heute ein in das große journalistische Geheimnis des Aus-Scheiße-Gold-Machens. Wenn das Obligatorische nichts taugt, dann muss halt das Eingemachte her. Ich habe eine packende schwedische Serie für euch ausgegraben, ganz neu. Und Anna Wollner hat sie sich mit Argus-Augen angeguckt. Außerdem startet in knapp einer Woche, also noch ganz kurz vor der nächsten Ausgabe, eine Stunde Film, die finale, letzte Staffel Game of Thrones. Auch dazu gibt's heute schon mal ein kleines Vorabhäppchen. Und natürlich gehen wir trotz aller Widrigkeiten ins Kino. In einen Film gehen wir rein und bei zwei anderen bleiben wir vor der Tür stehen. Warum das so ist, erkläre ich euch auch. Und damit ist diese relativ maue Kino-Kack-Woche plötzlich dann doch wieder spannend. So geht Journalismus, zumindest in etwa.
Deutschlandfunk Nova.
So, die Damen und die Herren. Ich muss mich jetzt einigermaßen zusammenreißen. Ihr kennt ja meine Haltung so Sperrfristen gegenüber. Gibt's ja immer wieder mal im Filmjournalismus. Dass also ein Verleih nicht möchte, dass man schon Monate vor Kinostart über einen Film spricht und der potenzielle Kartenkäufer bis zum Starttag dann auch wirklich alles wieder vergessen hat. Kann ich sogar verstehen, weil wir Journalisten die Filme ja teilweise wirklich Monate vor Start zu sehen kriegen und dass dann erst eine oder vielleicht höchstens zwei Wochen davor im Radio drüber geredet werden soll. Es ist nachvollziehbar. Jetzt so im Zuge von Internet und Social Media im Speziellen sind diese Sperrfristen oder auch Embargos dann allerdings immer abenteuerlicher geworden, vor allem bei so großen Blockbustern, wegen der heute nun wirklich einfacheren Raubkopienverbreitung im Netz und auch wegen teilweise vorsätzlich brutalem Spoilern von Filmenden oder überraschenden Twists im Verlauf eines Films. Ihr wisst selbst, dass wir deshalb hier auch schon über den einen oder anderen Film nicht sprechen konnten, weil die Live-Sendung ja immer dienstags abends läuft und manche Multimillionen-Dollar-Produktion selbst dann noch nicht freigegeben war. Im Fall vom neuen Hellboy, dem dritten Film insgesamt, völlig neu besetzt und daher eher jetzt ein Reboot als eine Fortsetzung. Im Fall vom neuen Hellboy also hat sich der Verleih allerdings jetzt selbst zum König der Embargo-Peinlichkeit gekrönt. Über diesen Film, der weltweit jetzt am Donnerstag startet, überall übrigens jetzt am 11. April startet, darf auch erst ab dem 11. April gesprochen werden. Wir reden also hier von einer Sperrfrist für Filmkritiken bis zu dem Tag, an dem der Film dann eh im Kino läuft und sich jeder Fan oder jeder wirklich Neugierige sein Ticket ja eh schon gesichert hat. Man unterschreibt so eine Sperrfrist als Journalist dann vor Ort, darf den Film andernfalls, wenn man das nicht unterschreibt, halt gar nicht sehen und kriegt wiederum Riesenärger, weil man hinterher dagegen verstößt. Und da es ja nun mal unser Job ist, sich ein eigenes Bild von jedem Film zu machen, den wir besprechen, muss man den halt schon auch irgendwie gesehen haben, kommst du also schlecht raus aus der ganzen Nummer. Damit haben wir hier in der Sendung jetzt den ersten der zwei angesprochenen Filme, bei denen wir vor der Tür stehen bleiben, in Klammern müssen, und dann nicht zusammen rein dürfen. Bitte? Ja, sehr gute Frage eurerseits, nämlich, warum machen die Verleihe das? Angst vor Raubkopien im Netz, eventuell heimlich mit dem Handy mitgefilmt, ist ein Grund. Angst vor rausgehauenen Spoilern über Social Media vor Filmstart ist ein anderer Grund. Vielleicht erinnert ihr euch an den fiesen Spoiler, Han Solo stirbt, damals vor dem Kinostart von Star Wars. Das war schon halt auch echt fies. Sind also zwei Gründe, Raubkopien und Spoiler. Ein dritter könnte ja auch sein, könnte, ich sag nicht, dass das jetzt bei Hellboy so ist, könnte also sein, dass der Film einfach von vorne bis hinten so grottenschlecht geworden ist. So miserabel in Story, Dialog, Kamera, Schauspiel und gesamtem Look, dass der Verleih durch ein solches Hardcore-Embargo ganz einfach verhindern will, dass der Film von uns Journalisten dementsprechend, sachlich objektiv natürlich, in der Luft zerrissen wird. Könnte auch ein Grund sein. Ne? Ich kann es an dieser Stelle nicht bestätigen. Ne? Sperrfrist und so. Ich werde mich da also zähneknirschend dran halten und heute keine Kritik zu Hellboy 3 machen. Stattdessen sende ich an dieser Stelle Max Giermann als Klaus Kinski.
Was soll das? Soll das ein Witz sein? Wollt ihr mich verarschen oder was? So blöd kann keiner sein!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, ihr Lieben, lass mal gucken, was sich seit den großen Ankündigungen getan hat. Also, Deutschland hat Dark. Spanien hat zum Beispiel Haus des Geldes. Polen hat 1983, Dänemark hat The Rain, Mexiko und Frankreich, zwei Länder, die sogar schon einiges am Start haben. Und Schweden hat jetzt seit ein paar Tagen, seit Freitag, Quicksand. Die Rede ist natürlich von den vor Jahren groß angekündigten internationalen Netflix-Eigenproduktionen. Es sollte für die Abonnenten weltweit eben nicht nur amerikanische und britische Serien geben, sondern auch Serien aus anderen Ländern für diese Länder und damit dann im zweiten Schritt auch für den internationalen Markt. Jetzt also neu die Schweden und die haben sich für ihren ersten Ausflug in die Serienwelt des VOD Primus einen wirklich harten Stoff ausgesucht, einen Amoklauf an einem Stockholmer Elite-Gymnasium. Anna Wollner hat sich für euch die Serie schon reingezogen. Grüß dich, liebste Kollegin.
Hallo, Tom.
Anna, da haben wir jetzt bei Quicksand ein Ausgangsszenario, bei dem es einem erstmal schon ziemlich eiskalt den Rücken runterläuft, oder?
Ja, definitiv. Aber das ist für mich schon ein Merkmal für die hohe Qualität der Serie, dass hier die Bilder nicht mehr ausgeschlachtet werden, sondern man reingeworfen wird in dieses Szenario und genauso wenig weiß wie die Beteiligten vor Ort auch. Das Ganze beginnt mit einer ruhigen Kamerafahrt und die steht sehr im Kontrast zu dem Chaos, denn die Kamera, die fährt tote Körper ab. Man sieht Blutspuren auf dem Boden, an den Wänden. Die Kamera bleibt an Patronenhülsen, die auf dem Boden liegen, hängen. Man hört ein Handy klingeln, ja, und dann die Pausenglocke. Und mittendrin in einer Blutlache im Klassenzimmer, da sitzt Maya, ein Mädchen, und die zittert am ganzen Körper. Und gerade als du anfängst, Mitgefühl für sie zu haben, wird sie verhaftet.
Polizei! Hinlegen! Zeig deine Hände! Polizei!
Mir wurde mitgeteilt, dass du des Mordes verdächtigt wirst, des Mordversuchs und der Beihilfe zum Mord.
Was ist wirklich im Klassenzimmer passiert?
Was ist wirklich im Klassenzimmer passiert? Diese Frage dröselt die Serie in ihren 6 Folgen auf.
Das heißt jetzt aber auch, das ist dann mehr so Richtung Gerichtsdrama oder wie würdest du sagen?
Eher nicht nur ein Gerichtsdrama. Es ist ein Gerichts-, ein Familien-, ein Liebesdrama, aber auch eine Gesellschafts- und Milieustudie. Denn neben Maya liegt im Klassenraum ihr toter Freund Sebastian, von dem der Amoklauf ausging. Also er ist ganz klar einer der potenziellen Täter. Die Frage ist also, ist Maya auch Täterin? Ist sie nur Mitläuferin oder am Ende sogar Opfer? Und Sebastian, der ist so ein typisches Witch-Kid, der Maya am Anfang der Beziehung einfach mal so ein paar Wochen mit der Yacht seines Vaters durchs Mittelmeer schippt, der sich wirklich alles kaufen und leisten kann, was er will, der aber von seinem Vater nicht geliebt, sondern immer nur fertig gemacht wird. Die Serie arbeitet ganz viel mit Rückblenden, also mit Erklärungsansätzen und Versuchen, wie es in so einem liberalen Land wie Schweden überhaupt zu so einer Tat kommen konnte. Das basiert auf dem Buch Im Traum kannst du nicht lügen. Das ist ein preisgekrönter schwedischer Krimi und hat mich so ein bisschen von der Erzählstruktur an Tote Mädchen lügen nicht erinnert. Maya ist hin und her gerissen zwischen dem vor Selbstbewusstsein strotzenden Sebastian, der sich alles kaufen kann, der aber eine, ja, in Anführungsstrichen ganz zarte, zerbrechliche Seele hat und schwere Depressionen, auf die keiner eingeht. Und auf der anderen Seite, da steht ein syrischer Flüchtlingsjunge aus der Klasse, der ihr mit seinem Intellekt beeindruckt. Das Setting der Serie wirkt am Anfang ein bisschen aufgesetzt, ist aber für den Verlauf ganz, ganz wichtig.
Wir beide kennen uns lange genug, dass es mir nicht allzu schwer fällt, Begeisterung aus deiner Stimme rauszufiltern, wenn du sie für etwas hast. Und hier hört sich das tatsächlich so an. Kein Haken an der neuen schwedischen Serie?
Eigentlich nicht. Das Drehbuch ist ganz fein und ganz austariert geschrieben und sehr, sehr behutsam. Der Amoklauf ist hier nicht aus einer politischen Tat herausgeboren, sondern aus dem Milieu heraus. Und das ist sehr, sehr spannend. Das Ganze ist so eine Art Psychogramm von Rich Kids. Die haben alles, sie kriegen alles. Irgendwie sind die auch alle unsympathisch. Und in Rückblenden wird eben der Werdegang von denen erzählt. Und die Schauspieler, die sind zum Beispiel alle auch eine Wucht. Die 23-jährige Hannah Arden, die es schafft, Maya sehr undurchsichtig zu spielen. Mal mit Stolz, mal mit Verzweiflung und ja auch mal mit selbst großem Unverständnis, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Der schwedische Sänger Felix Sandmann, der spielt in der ersten Rolle seines Lebens überhaupt Sebastian, beziehungsweise der hat vorher einen Kurzfilm gemacht, aber was der hier jetzt auch abliefert, das ist schon sehr, sehr gut, weil sie alle irgendwie sympathisch, unsympathisch sind. Mhm. Es ist ein ambivalentes, überraschendes, aber auch irgendwie nachvollziehbares Ende. Also Quicksand ist von mir eine absolute Empfehlung.
Dann vertrauen wir Anna Wollner und geben den Schweden eine Chance. Mit Quicksand ist nämlich die erste schwedische Netflix-Eigenproduktion ganz neu seit Freitag online. Es geht um einen Amoklauf an einer schwedischen Eliteschule und um die Folgen der Tat. Danke, Anna, fürs Vorgucken.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk Nova.
Die Elbe. Sie mündet direkt in das, ich weiß nicht, wie heißt das bei Ihnen?
Ins Deutsche Meer?
Wir sagen Nordsee.
Die Nordsee, ja.
Ist dasselbe Meer letztendlich.
Es ist kalt, können wir reingehen?
Ich hoffe, Sie fühlen sich hier so wohl wie wir. Meine Tochter und ich werden Sie nicht stören, bis wir ins Lager umziehen.
Jetzt dürfen wir ins Kino. Dieser Film hier, Niemandsland, startet Donnerstag und versaut uns das Reinschauen wenigstens nicht mit irgendeiner albernen Sperrfrist. Keira Knightley und Jason Clarke spielen ein britisches Ehepaar 1946. Sie heißt Rachel und er Lewis, ein britischer Offizier, der nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Hamburg stationiert wurde. Ein Besatzersoldat also. Sie reist ihm hinterher und wundert sich sehr über die Unterbringung ihres Mannes, nämlich in der vom Krieg unversehrten und ziemlich pompösen Hamburger Villa des jungen deutschen Witwers Stefan Lubert, gespielt von Stellan Skarsgård. Lubert als potenzieller Kriegsverbrecher soll mit seiner kleinen Tochter in irgendein Lager, aber ausgerechnet der britische Besatzer hat jetzt Bedenken und Moral.
Wie wär's, wenn wir sie hier behalten?
Das Personal, brauchen wir sie denn?
Die Luberts.
Mit ihnen hier wohnen?
Naja, sie wären auf dem Dachboden. Rachel, wir würden sie kaum bemerken.
Machen das alle so?
Ja. Das kann man nicht vergleichen, keiner hat so ein Haus.
Das ist nicht, was wir wollten, dieses übergroße Haus, das Personal, die Kunst an den Wänden.
Ich weiß.
Ich fühle mich dabei nicht wohl.
Mit ihnen? Du fühlst dich nicht wohl mit ihnen, weil sie Deutsche sind.
Rachel gefällt dieser Plan überhaupt nicht. Sie will mit den Deutschen nichts zu tun haben. Eigentlich hofft sie sogar, dass ihr Mann seinen Auslandseinsatz möglichst schnell hinter sich bringen kann, um mit ihm zurück nach England zu ziehen. Daraus wird aber vorerst nichts und zu allem Übel muss, na, möchte schon jemand lösen, ich helfe ein bisschen, zu allem Übel muss Lewis dann auch noch offiziersdienstlich weg und Rachel ist mit dem jungen, extrem gut aussehenden Deutschen, ich erinnere kurz an den Darsteller Stellan Skarsgård, ist also mit dem jungen, extrem gut aussehenden Deutschen quasi alleine in der riesigen Villa. Bitte was? Die zwei verlieben sich ineinander und fangen sogar was an. Also das glaube ich nicht. Das wäre ja absolut vorhersehbar. Ja gut, die zwei verlieben sich ineinander und fangen auch was an. Und damit kriegt Rachel ein Riesenproblem und Stefan Lubert auch. Spätestens an dem Punkt, an dem Clark wieder auf der Matte steht. Und das tut er natürlich. Die Story an sich ist durchaus erzählenswert. Nachkriegsliebesgeschichten hat es ja wirklich extrem viele gegeben. Deutsche Frauen, britische, amerikanische, französische Männer. Oft war das sowohl für die damals Gewinner- als auch Verliererseite natürlich nicht leicht, wenn da irgendwas entstanden ist. Insofern ist die Story an sich tatsächlich schon okay, kann man erzählen im Kino. Es ist nur leider einfach zum wirklich schreiend aus dem Kino rausrennen, was Hollywood wirklich zu oft aus diesen Stoffen macht. Da werden zum einen die typischen 40er Jahre so leicht sepia-lastigen Pastellfarbenfilter auf alle Kameras geknallt und dann, ihr habt es eben gehört, ich habe es extra lange dagelassen, um euch ein Gefühl zu geben, wirklich diese permanente Geigen- und Klaviermusik, bis der Film soundmäßig aus allen Nähten platzt, also bloß dem Zuschauer keine eigene Meinung lassen, wie er das findet, was er da gerade sieht, sondern schön vorfertigen und das Ganze eigentlich spannende Liebesdrama zur Schmonzette verschlimmbessern. Den Gipfel erreicht das Unerträgliche in dem Film, in den Bettszenen zwischen Keira Knightley und Stellan Skarsgård. Wirklich selten habe ich so viel filmischen Photoshop und Weichzeichner auf einem Haufen Laken gesehen. Also selbst in Inga Lindström-Verfilmungen wird authentischer gevögelt. Also habe ich gehört. Ich guckte ja nicht. Sehr schade alleine deshalb, weil das Setting des Films schon sehr stimmig ist. Manchmal, ja, bisschen viel erkennbares CGI in den vom Krieg zerstörten Hamburger Stadtteilen, gut. Aber in den Nahaufnahmen an den Sets passt es wirklich alles schon sehr gut, nimmt einen schön mit in diese unmittelbare Nachkriegszeit 1946, macht es sehr fühlbar. Aber wenn ihr wissen wollt, wie sich der ganze Film unterm Strich anfühlt, dann guckt euch das offizielle Filmplakat an. Genau so nämlich, wie die drei Duckfaces von Keira Knightley, Stellan Skarsgård und Jason Clarke. Sie machen nämlich alle drei eins. Müsst ihr nicht für ins Kino, kann man später mal gucken. Tut mir leid.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Das ist ja spannend. Erst hat er die Drehbücher für Serienlegenden wie Buffy, Alias und Lost geschrieben und dann 2012 mit seinem Regiedebüt der Horrorsatire The Cabin in the Woods im Kino viele überrascht. True Goddard. Gerade erst letztes Jahr kam Film Nummer 2, der starbesetzte Mystery-Thriller Bad Times at the El Royale raus. Und jetzt gibt's schon ein neues Filmprojekt vom 44-jährigen Amerikaner. Die Verfilmung der Graphic Novel Sabrina aus 2018 soll es sein, die im vergangenen Jahr direkt auf diversen Bestenlisten gelandet ist. Es geht um einen Mann, dessen Freundin, Sabrina, plötzlich spurlos verschwindet und der sich mit einem alten Freund, einem Ex-Air Force-Überwachungsexperten, auf die Suche nach ihr macht. Mit viel Social-Media-Unterstützung, was die zwei Männer ziemlich schnell ins Fadenkreuz von Verschwörungstheoretikern bringt. Zum zweiten Mal also ein Mystery-Thriller, dieses Mal über das aktuelle Zeitalter von Desinformation, Verschwörung und Fake News. Klingt hochspannend. Drehstart soll offenbar im Herbst sein. Hoffentlich schwindelfrei. Solange es noch immer Leute unter euch gibt, die die Oscar-prämierte Kletterdoku Free Solo noch nicht gesehen haben, holt das nach, solange der Film noch in den Kinos ist. Und dann freut euch über diese Meldung. Die beiden Regisseure des teilweise unerträglich spannenden Films, Elizabeth Chai Vazir-Halley und Jamie Chin, sitzen bereits am nächsten. Helikopter heißt es der Titel und das Besondere daran ist, dass es dieses Mal keine Doku ist, sondern ein Action-Thriller für Netflix. Und das, obwohl die zwei miteinander verheirateten Filmemacher noch nie einen Spielfilm gedreht haben. Egal, hat man sich beim VOD-Streamer gedacht, wenn die zwei aus realem Material, wie Felsklettern ohne Sicherungsseil, etwas derart Spannendes machen können, dann sicher auch inszeniert mit Schauspielern nach einem Drehbuch. Wir glauben das auch und freuen uns vorschusslorbeerenmäßig erstmal auf Helikopter heißt, der 2020 erscheinen soll. Auch weil der männliche Hauptdarsteller schon feststeht, Jake Gyllenhaal. Shazam. Nee, wieder nicht. Ich habe mich auch dieses Mal nicht in eine Superheldin mit Leuchteblitz im Dekolleté verwandelt. Es klappt einfach nicht. Ganz im Gegensatz zu Billy Batson. Der 15-Jährige muss wirklich nur Shazam sagen und verwandelt sich in sein erwachsenes Ich mit Superkräften. Und das aktuell so erfolgreich im ersten wirklich witzigen Superheldenfilm von DC, dass es jetzt direkt das Go gab. Shazam geht mindestens in eine zweite Runde. Ab jetzt sitzt Shazam-Mastermind Henry Gayden am neuen Drehbuch. Und auch wenn eine Mid-Credit-Szene des Films bereits auf eine Fortsetzung hatte hoffen lassen, stand die bis jetzt alles andere als fest. Gut Ding will allerdings Weile haben, vor allem beim vorerst ungeplanten Superheldenfilm. Es wird davon ausgegangen, dass ein Drehstart nicht vor Frühjahr 2020 realisierbar ist und Shazam demzufolge wohl erst 2021 in die Kinos kommt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2. November 2011 und 28. August 2017. Was haben diese beiden Daten miteinander zu tun? Ich gebe einen kleinen Tipp. Am 2.11.2011 lief im deutschen Fernsehen über Sky die allererste Folge von Game of Thrones. Staffel 1, Folge 1. Und am 28. August 2017 die bisher letzte, die 7. Folge der 7. Staffel. Das wiederum ist jetzt ein Jahr und 224 Tage her. Also 589 Tage insgesamt. Für manche Fans sind das auch quälende 14.136 Stunden. Dennoch, Rettung, Heilung, Wiedergutmachung für die schlimme Dreh- und dann auch Ausstrahlungsverzögerung. Auch wegen Wetterproblemen haben wir damals darüber berichtet. Also Wiedergutmachung ist in Sicht, denn in der Nacht vom kommenden Sonntag auf kommenden Montag geht's ja endlich weiter. Game of Thrones, die finale 8. Staffel, immer eine Stunde nach der Erstausstrahlung auf HBO, dann bei Sky. Und Sky hat sogar, da wird's dann langsam vielleicht so ein klitzekleines bisschen albern, einen eigenen Sender dafür geschaffen. Der heißt jetzt Sky Atlantic Thrones. Da gibt's dann immer montags morgens um 3 Uhr. Maximal in 6 Wochen aufeinander, die wie bekannt nur noch 6 Folgen dieser letzten 8. Staffel. Das ist nix für mich, wie ihr wisst. Ich bin ganz einfach Game of Thrones Hardcore-Fan. Es ist unmöglich für mich, 7 Tage lang von einer Folge zur nächsten zu warten. Für mich ist also in der Zeit wieder Social Media Schmalhans-Fasten angezeigt. Ne, wegen Spoilern, Thema hatten wir vorhin. Und wenn dann alle Folgen da sind, dann schließe ich mich damit ein Wochenende zu Hause ein und binge-watche, bis die Augen tränen. Vor Glück, Begeisterung und Erschöpfung. Für euch, wenn ihr in all den Jahren und jetzt wie gesagt seit August 2017 ein klitzekleines bisschen den Überblick verloren haben solltet, habe ich hier eine kleine Zusammenfassung, was bisher geschah.
Was erwartest du? Das sind Barbaren. Der eine Haufen klaut dem anderen eine Ziege und im Nu fangen sie an, sich in Stücke zu reißen.
Wenn der Schnee fällt und die weißen Winde wehen, stirbt der einsame Wolf, doch das Rudel überlebt.
Er fehlt mir.
Mir auch.
Ja, da guckt ihr. Habt ihr jetzt echt gedacht, ich habe 7 Staffeln, also 67 Folgen, mal eben irgendwie zusammengefasst oder was? Grober Unfug. Was ihr gerade gehört habt, das waren tatsächlich der allererste und der bisher allerletzte Dialog von Game of Thrones. Also wirklich der erste Dialog aus der ersten Folge der ersten Staffel und der letzte Dialog der 7. Folge der 7. Staffel. Müsst ihr jetzt, wenn ihr das nicht gesehen habt, bitte selber gucken. Ich spoilere da nix und zwar auch genau genommen für niemanden. So, eine Sache haben wir noch quasi als kleinen Rausschmeißer, denn eingangs der Sendung sprach ich ja, wenn ihr euch gerne erinnern möchtet, sprach ich ja von 2 Filmen, wo wir quasi vorm Kino stehen bleiben und wo wir nicht reingehen können. Dieser zweite Film ist Wildlife, was mich sehr ärgert, weil es das Regiedebüt vom tollen Paul Dano ist. Ein Film, der auch auf vielen Festivals schon gelaufen ist, mit Jake Gyllenhaal und Carey Mulligan in den Hauptrollen. Es geht da um ein Ehepaar in den 60er Jahren, das versucht, sich selbst und die Familie zu retten, was aber quasi ja, zum Zeitpunkt des Beginns des Versuchs schon lange nicht mehr möglich ist. Sehr bedrückender und auch ein wirklich toller Film, hat in Deutschland keinen Verleih gekriegt. ist quasi rausgenommen worden, also wird in keinem Kino laufen, hat keinen Kinostart gekriegt. Sehr ärgerlich, müssen wir vielleicht warten, vielleicht kommt er irgendwann, ich bleibe da für euch dran. Für heute war es das, Tom Westerholt ist raus, ich wünsche euch einen schönen Abend, eine tolle Nacht und eine gute Woche. Bis nächsten Dienstag.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.